Ihr Lieben, Hallöchen, Hallöchen, hier ist Bernhard von Euromission. Ich grüße euch ganz herzlich, ich melde mich einmal allein und in eigener Sache. Keine Angst, die beiden neuen Podcast-Folgen stehen schon in der Pipeline, die bekommt ihr noch im Laufe der Woche und zwar ganz sicher bis Ende November, sodass wir alle zusammen in unseren Adventskalender starten können. Ein paar Tage dauert es noch, aber ich möchte die Chance jetzt einmal ergreifen, um Werbung in eigener Sache zu machen. Ich habe es im Podcast ja schon erzählt, ich habe in den letzten Monaten ein Buch geschrieben, ein ESC-Roman, um genau zu sein. Und natürlich möchte ich den an dieser Stelle einmal ganz kurz vorstellen. In wenigen Tagen wird er veröffentlicht. Ich sage euch natürlich Bescheid, wenn das geschieht. Und jetzt gibt's gleich eine kleine Hörprobe. Denn das Ganze ist ein interaktives Buch. Man kann nicht nur lesen, sondern es gibt noch einige andere Funktionen, die man entdecken kann. Erstmal zur Handlung. Wir machen einen kleinen Sprung in die Zukunft. Und zwar zum Vorentscheid 2026, ausgeführt vom SWR. Da spielt diese Handlung. Und es geht um die unterschiedlichen Künstler, die zum ESC-Vorentscheid reisen und zu unserem großen Lieblingsevent für Deutschland fahren wollen. Unter anderem auch Nick, die Hauptperson des Buches, ein eher stiller, verschwiegener, junger Musiker, der zum ersten Mal auf der großen Bühne steht. Er bereitet sich auf die Veranstaltung vor und trifft seine KonkurrentInnen, ein Teilnehmerfeld von insgesamt 6 Acts, dem Geschwisterpaar Jonas und Mari, dem queeren Künstler Zayn, der Drag Queen Valentina, der Rapperin Layla und dem jungen spanischen Künstler Carlo Vega. Es geht um viel Musik, es geht viel um den ESC, aber es geht auch viel um Gefühle und auf einmal geht es nur noch um die Liebe. Und vom Rest müsst ihr euch ein bisschen überraschen lassen. Aber wer sich dafür interessiert, generell Romane, die sich um den ESC drehen, ich glaube, da gibt es viel zu wenige von. Wer sich für queere Literatur interessiert, wer sich auch dafür interessiert, ein bisschen hinter die Fassaden, hinter die Kulissen zu gucken von Menschen, das war mir beim Schreiben auch ganz wichtig, der ist vielleicht der passende Leser für mein Buch 12 Punkte für die Liebe. Klingt ein bisschen kitschig, soll auch so sein. Das liebe ich. Und das Buch funktioniert wie folgt. Wir haben ca. 300 Seiten, die man lesen kann. Die Hälfte davon ist der Hauptroman. Den kann man relativ flüssig durchschmökern. Es geht, wie gesagt, um eine Mischung aus Liebesgeschichte und ESC-Vorentscheid. Und damit man das alles noch ein bisschen schöner und intensiver wahrnehmen kann, habe ich ganz viel mit künstlicher Intelligenz gearbeitet. Das habe ich auch schon im Podcast erzählt. Unter anderem habe ich die Songs für den fiktiven Vorentscheid mit einer KI-Software erstellt. Und über QR-Codes kann man die auf einer YouTube-Seite aufrufen und hören und auch einen kleinen Songcheck machen, wenn man das möchte. Ich habe dazu auch Bilder generiert. Müsst ihr euch vielleicht mal selber angucken, wenn es euch wirklich interessiert. Und dann habe ich gerade schon erzählt, es geht so ein bisschen darum, hinter die Fassaden zu gucken. Das ist mein großes Thema auch privat und das beschäftigt mich auch schon mein Leben lang. Wie funktionieren eigentlich Menschen und was macht eigentlich Erlebtes mit einem Menschen, wenn er durch sein Leben geht? Warum sind Menschen stark? Warum sind Menschen schwach? Warum zeigen Menschen Gefühle oder eben gar nicht? Was macht Liebe mit einem Menschen und was macht auch Liebe mit einem Menschen, wenn sie kaputt geht oder wenn sie zu Ende geht? Und auf Grundlage dieser Überlegungen, die mich sehr beschäftigt haben in den letzten Monaten, habe ich zusätzlich zu den 12 regulären Kapiteln, natürlich 12 Kapitel, ist klar, 6 weitere Kurzgeschichten verfasst. Die kann man hinten im Buch ebenfalls lesen oder auch über die QR-Codes auf YouTube aufrufen. Und dort wird meine Engelstimme die dann vorlesen. Also ihr habt Musik, ihr habt noch ein Hörbuch dabei. Das Ganze kann aber auch ganz regulär einfach nur als Taschenbuch gelesen werden. Es gibt eine Kindle-Version, mindestens 5 Rechtschreibfehler. Da könnt ihr euch definitiv drauf verlassen. Wie gesagt, das Buch habe ich selber geschrieben, selbst gelayoutet, selbst verlegt. Das ist weit entfernt von perfekt, aber da steckt ganz, ganz viel Herz mit drin. Und deswegen möchte ich euch das an dieser Stelle an euer Herz legen. Ja, genug geredet. Ihr bekommt jetzt ein kleines Hörbuch hier hinten zum Reinhören einfach mit dran. Und zwar geht es um, ich habe ihn vorhin schon erwähnt, den Künstler Carlo Vega. Und den begleiten wir in einer Bonusgeschichte mal auf dem Weg, wie sein ESC-Song im Tonstudio entstanden ist. Und wir blicken hinter die Kulissen, was einen Menschen dazu bewegt, hochdiszipliniert und professionell zu sein. Und wir stellen auch fest, dass das gar nicht immer klappt. Menschlich also. Mehr verrate ich nicht und ich wünsche euch gute Unterhaltung. Und wir hören uns in ein paar Tagen dann wieder zu den regulären Podcast-Folgen. Auf Wiederhören. Rise Like a Phoenix. Eine Bonusgeschichte aus dem Roman 12 Punkte für die Liebe. Juli 2025. Die Uhr über der Studiotür zeigte längst Mitternacht. Doch im Aufnahmeraum flimmerte noch immer das warme, gedämpfte Licht der Lampen. Draußen lag die Stadt in sommerlicher Schwüle. Kaum ein Geräusch drang durch die dick isolierten Wände. Drinnen war die Luft schwer von Cola, Kaffee und der Energie einer endlosen Session. Carlo saß auf dem alten Drehstuhl vor dem Mischpult, die Ellbogen auf die Knie gestützt, die Finger verschränkt. Seine Stimme war müde, seine Augen brannten und doch lag in ihnen dieses unstete Glimmen, das nie ganz erlosch. Seit Stunden probten sie, schoben Zeilen hin und her, suchten nach der Magie, die über ein gutes Lied hinausging. »Es muss etwas sein, das im Kopf bleibt«, murmelte Jens, der Produzent, und klimperte auf dem Klavier ein paar Akkorde. »Ein Refrain, der sich wie Feuer dreht, so ein Moment wie damals, als Conchita mit »Rise Like a Phoenix« auf der Bühne stand. Erinnerst du dich? Jeder im Raum hatte sofort verstanden, dass da gerade Geschichte geschrieben wird.« Carlo nickte und ein schwaches Lächeln huschte über sein Gesicht. Er erinnerte sich genau an diesen ESC-Abend, wie die Halle gebebt hatte, wie alle Augen auf diese Stimme, diesen Song gerichtet gewesen waren. Ein einziger Auftritt, der eine ganze Welt erschütterte. »Genau das will ich«, sagte er leise. »Ein Song, der nicht nur gut klingt, sondern mich nackt dastehen lässt, ohne Maske, der alles zeigt, was ich bin.« Ein Moment lang schwieg das Team. Nur das Summen der Geräte füllte den Raum. Dann erhob sich Carlo, streckte sich und ging in die Mitte des Raumes, wo ein Mikrofon stand. Er griff nach dem Ständer, hielt es fest, als müsse er sich an ihm verankern. »Lasst uns anfangen«, murmelte er. Seine Stimme klang brüchig, aber in seinem Blick lag ein unausgesprochenes Versprechen. Das alte Klavier stand in der Ecke des Studios, halb überladen mit Notenblättern und Kaffeetassen. Jens begann zu spielen, seine Schultern leicht gebeugt, die Finger suchend über den Tasten. Ein tiefes, warmes Akkordgerüst füllte den Raum wie ein Herzschlag, der das Schweigen zerbrach. Carlo blieb am Mikrofon stehen. Die Müdigkeit von Stunden wich ein wenig zurück, als die Akkorde seinen Körper durchdrangen. Er atmete einmal tief ein, ließ die Hände über den Mikrofonständer gleiten und schloss kurz die Augen. Ein Bild blitzte vor seinem inneren Auge auf. Eine Bühne, grelles Licht, eine Arena voller Stimmen, die Luft vibrierte. »Versuch es mal«, murmelte Jens, ohne aufzusehen. »Sag, was du fühlst. Sing einfach.« Carlo nickte kaum merklich. Seine Lippen formten sich um die Worte, die er schon längst in sich getragen hatte. Brüchig zuerst, dann fester, fast wie ein Geständnis.
I've been hiding in the silence of my skin. Built my walls so high, no one could get in.
Seine Stimme war rau vom langen Abend, aber sie hatte eine Tiefe, die den Raum sofort einnahm. Die Assistentin am Mischpult hob den Kopf, hielt unwillkürlich den Atem an. Carlo öffnete die Augen, sah ins Leere, als könnte er jemanden vor sich sehen, den nur er erkennen konnte.
But every glance from you, a spark I can't contain.
Das Wort Spark zischte wie eine kleine Flamme durch den Raum. Ein leises Wow entwich jemandem in der hinteren Ecke. Niemand lachte, niemand kommentierte. Es war dieses stille Staunen, wenn man ahnt, dass gerade etwas Besonderes geschieht. Carlo trat einen Schritt näher ans Mikrofon. Seine Hände umklammerten das Metall. Er spürte, wie sich die Müdigkeit in Adrenalin verwandelte, wie sein Herz schneller schlug. Er sang die Zeile, die ihn selbst am meisten erschütterte.
You found the ashes I buried in the rain.
Die Worte schwebten wie Rauch im Raum, schwer, aber schön. Ein Moment lang war alles still. Jens ließ die Hände auf den Tasten ruhen, sah Carlo an. Das, flüsterte er, das ist der Anfang. Da steckt alles drin. Carlo nickte, atmete tief durch. Dann stand er vom Mikrofon auf, ließ die Finger kurz über die kalte Metallstange gleiten und atmete schwer aus. Jens begann mit Notizen zu rascheln. Die Assistentin griff nach ihrer Cola und die anderen im Raum begannen wieder zu sprechen. Leiser, aber gelöst, als wäre ein Knoten geplatzt. Carlo nutzte die Gelegenheit. Er trat an einen kleinen Tisch am Rande des Studios, wo sein Handy lag, und griff danach. Das Display leuchtete grell in der Dunkelheit, blendete ihn fast. Drei neue Nachrichten blinkten auf, alle von derselben Absenderin. Mama. Er sank auf einen freien Stuhl, zog die Beine an und öffnete die erste Mail. Mi querido hijo, wir sind so stolz auf dich. Dein Vater spricht jeden Tag mit seinen Freunden über dein Projekt. Er sagt, du wirst die Tradition unserer Familie ehren. Wir wissen, dass du alles gibst. Vergiss nur nicht, auch zu essen. Wir lieben dich. Carlo lächelte schwach. Es war diese typische Mischung, die er kannte. Liebevolle Worte, kleine Mahnungen, aber auch immer ein Unterton, der ihn an das Gewicht erinnerte, das er trug. Die zweite Mail war länger. Er überflog sie, blieb an einzelnen Sätzen hängen. Dein Cousin hat sich gerade bei einem Festival in Sevilla vorgestellt. Die Leute waren begeistert. Aber er sagt, niemand hat diese Ausstrahlung wie du. Wir alle glauben, dass es deine Zeit ist. Zeig der Welt, was du kannst. Vergiss nicht, dass Vega immer für Qualität steht. Dein Name verpflichtet, Carlos. Carlos. Seine Mutter boykottierte die Idee des Managements, sich Carlo zu nennen und das S am Ende des Namens über Bord zu werfen. So klingt es schöner. Seine Mutter hatte keinen Kommentar zur Änderung des Künstlernamens abgegeben, ihn aber seitdem kein einziges Mal Carlo genannt. Carlo legte das Handy für einen Augenblick neben sich, fuhr sich über die Stirn. Er liebte seine Familie, ohne Frage. Ihre Unterstützung war es gewesen, die ihn schon mit 6 Jahren ans Klavier gesetzt, mit 9 zur ersten Gesangsstunde gebracht hatte. Nie hatte er um eine Gitarre bitten müssen, sie stand eines Tages einfach da. Aber diese Liebe war nie nur Liebe gewesen, sie war immer auch Erwartung. Er dachte an seinen Vater, der Mann mit der tiefen Stimme, die er als Kind so bewundert hatte. Ein Mann, der nie laut werden musste, weil seine bloße Präsenz genügte. Und an seine Mutter, die bei jedem Familienfest betonte, wie besonders es war, einen Künstler in der Familie zu haben. »Dein Talent ist unser größtes Geschenk«, hatte sie einmal gesagt, als er 12 war. Damals hatte er es wie einen Orden getragen. Heute fühlte er sich manchmal an wie eine unsichtbare Rüstung, die er nicht ablegen konnte. Er öffnete die 3. Nachricht, kurz, fast beiläufig. »Wir haben gestern mit deinem Onkel gesprochen. Er meinte, wenn du diesen Song gut platzierst, dann werden Türen in ganz Europa offen stehen. Du weißt, dass wir immer hinter dir stehen.« Carlo spürte, wie sich sein Magen verkrampfte. Es war nie ein direkter Druck. Niemand sagte, du musst. Und doch war es immer da, unausgesprochen. Dieses Gefühl, dass er nicht nur für sich sang, sondern für eine ganze Familie. Für eine jahrzehntelange Tradition, für einen Namen. Er legte das Handy beiseite, ließ den Kopf in die Hände sinken. Für einen Moment hörte er nicht die Stimmen der anderen im Raum, sondern die Erinnerung an Sommer in Spanien, an Abende im Patio des Vaters, wo alle zusammensaßen, sangen, Gitarren klimperten, Wein getrunken wurde. Musik war für sie nie ein Hobby gewesen. Sie war Blut, Erbe, Pflicht. Und er war der, der dieses Erbe nun auf eine Bühne tragen sollte, größer als jemals zuvor. Ein tiefer Atemzug. Er richtete sich auf, zwang die Schultern zurück. »Alles gut?«, fragte Jens, der kurz den Kopf hob. Carlo nickte, lächelte dieses geübte, charmante Lächeln, das er in Interviews aufsetzte. »Sie, alles gut«, sagte er. Doch in seinem Inneren hallten die Worte seiner Mutter nach. »Dein Name verpflichtet.« Die Stunden hatten sich gedehnt wie Gummi. Draußen begann der Himmel bereits einen Hauch von Grau anzunehmen, doch im Studio flimmerte immer noch das gedämpfte Licht. Zwischen Kabeln, leeren Tassen und zerknüllten Zetteln hatte sich das Team wie eine kleine Insel versammelt. Nicht mehr förmlich an Pulten oder Instrumenten, sondern auf dem Boden, im Kreis, mit einer Chipstüte in der Hand wie bei einem nächtlichen Lagerfeuer. Carlo ließ sich neben Jens nieder, die Beine ausgestreckt, den Rücken an die Wand gelehnt. Seine Augen waren rot gerändert, die Stimme brüchig, aber er spürte dieses vertraute Ziehen in der Brust. Er war auf der Spur von etwas Großem. »Also«, begann eine der Assistentinnen und griff nach der Chipstüte. »Wir haben 2 Optionen. Alles auf Englisch, sicher, international, leicht verständlich oder«, sie sah zu Carlo, der eine Augenbraue hob, »oder wir lassen den Refrain so, wie er ist«, murmelte er. »Spanisch, ganz bewusst, damit er brennt.« Er lehnte sich vor, nahm den zerknitterten Zettel mit seinen Notizen und las die Worte, die er vorhin fast im Halbschlaf notiert hatte. Dann hob er den Kopf, sein Blick glitt einmal durch die Runde. »Hört genau hin«, er räusperte sich. Dann sang er, leise, fast flüsternd, ohne Begleitung. Ojos de fuego, giran por mí. Die Worte füllten den Raum wie Rauch, der sich langsam in jede Ecke legte. Einen Augenblick lang war niemand fähig, etwas zu sagen. Selbst Jens, der sonst immer sofort Einwürfe machte, starrte ihn nur an. Dann ließ er ein langgezogenes »Verdammt« hören, griff automatisch zum Klavier und suchte die Akkorde. »Nochmal«, forderte er. Carlo wiederholte die Zeile, diesmal kräftiger. »El alma que escondí, this is the soul I set free.« Ein Knistern lag in der Luft. Die Assistentin bekam Gänsehaut, strich sich über die Arme. »Das ist es«, flüsterte sie. »Das ist Magie. Jeder wird sich fragen, was es bedeutet, aber jeder wird es fühlen.« Carlo nickte, schloss kurz die Augen. In seinem Kopf begann sich der Song zu formen. Englisch, das Brückenbaute, Spanisch, das Brannte. Ein Tanz zwischen 2 Welten, zwischen Klarheit und Leidenschaft. »Es soll so klingen, als würde das Herz plötzlich in Flammen stehen«, sagte er. »Strophe zurückhaltend, verletzlich«. Und dann dieser Ausbruch, Spanisch, roh, echtes Feuer. Sie saßen noch lange im Kreis, warfen Ideen hin und her, ergänzten Verse, die Carlo aus seinem Notizbuch vorlas, und lachten zwischendurch, wenn jemand ein zu kitschiges Bild vorschlug. Cola wurde nachgegossen, eine weitere Chipstüte geleert. Und irgendwann, in dieser Mischung aus Müdigkeit und Euphorie, war der Song geboren. Nicht mehr nur Fragmente, nicht mehr nur Funken, sondern ein Flammenkreis, der sich vor ihnen abzeichnete. Carlo lehnte sich zurück, sah in die Runde, die leeren Augen seiner Mitstreiter, die trotzdem leuchteten. Trotz aller Erschöpfung wusste er in diesem Moment, das war mehr als Musik. Es war 5 Uhr morgens, als Jens in die Hände klatschte und sich aus dem Schneidersitz erhob. »Leute, wir haben's«, sagte er, aber mit einem Lächeln, das von Stolz durchzogen war. Auf dem Boden lagen zerknüllte Zettel, überzogen mit Bleistiftspuren, halb ausgetrunkene Colaflaschen, Chipskrümel. Sie hatten die Nacht durchgekämpft und etwas geboren, das größer war als die Summe ihrer Teile. Carlo hob den Kopf, blinzelte gegen das fahle Licht, das bereits durch die Ritzen der Jalousien drang. Draußen begann der Tag, golden und leise. Drinnen war es, als ob die Nacht noch immer in den Wänden hing. »Bevor wir Schluss machen«, sagte Jens, »brauchen wir eine Demo. Nur eine Spur, nichts Feines. So, damit wir es nicht vergessen.« Ein Murmeln ging durch die Runde, erschöpftes Nicken. Carlo wusste, was das bedeutete. Er, seine Stimme, jetzt in diesem Moment. Er versuchte zu lächeln, als er sich erhob. Sein Körper fühlte sich an wie Blei. Jeder Schritt war schwer, als trüge er Gewichte an den Knöcheln. Er griff nach seiner Wasserflasche, nahm einen tiefen Schluck, doch der Kloß in seinem Hals löste sich nicht. Die Aufnahmekabine wirkte wie eine kleine Welt für sich, Glas und Schaumstoff, isoliert vom Rest. Carlo trat hinein, schloss die Tür. Das leise Klicken, als sie ins Schloss fiel, schnitt ihn für einen Moment von allem ab. Allein. Nur er. Mit Mikrofon, die Kopfhörer. Er setzte sie auf, atmete aus. Seine Finger tasteten über den Ständer, die kalte Oberfläche, die sich plötzlich fremd anfühlte. In der Ferne sah er Jens, der an den Reglern drehte, ihm einen Daumenzeichen gab. »Wann immer du willst, Carlo.« Er nickte, auch wenn seine Kehle trocken war. Er versuchte, das Brennen in seinen Augen zu ignorieren. Ein Teil von ihm wollte einfach auf den Boden sinken, die Knie anziehen, den Kopf verstecken. Doch er stand da, kerzengerade, weil er wusste, jetzt durfte er nicht schwach sein. Die ersten Takte liefen ein, das vertraute Akkordgerüst. Warm, tröstend. Carlo schloss die Augen. Sein Herz schlug schnell, die Luft in seiner Brust wirkte plötzlich knapp, als würde sie nicht reichen. I've been hiding in the silence of my skin. Built my wall so high no one could get in. But every glance from you, a spark I can't contain. You found the ashes I buried in the rain. Seine Stimme war brüchig, fast ein Flüstern. Jede Silbe ein kleines Beben. Er hörte sich selbst im Kopfhörer. Und es war, als würde er jemand Fremden singen hören. Verletzlich. Ausgeliefert. Seine Stimme verlor die Kraft. Er schloss die Augen, suchte nach Luft und wusste, noch ein Vers und er würde nicht mehr können. Er nahm die Kopfhörer ab, ganz ruhig, als sei es eine bewusste Entscheidung. »Ich brauche kurz eine Pause«, sagte er kontrolliert und freundlich ins Mikrofon. »Die Stimme ist trocken.« Hinter der Scheibe nickte Jens sofort. »Klar, kein Problem. Trink was, wir warten.« Carlo zwang sich zu einem Lächeln, hob die Hand, als wäre alles in Ordnung. Er schob die Tür auf, trat hinaus, nahm seinen Rucksack, der neben dem Stuhl lehnte. »Bin gleich zurück.« Niemand sah, wie seine Finger sich weiß um die Riemen seines Rucksacks klammerten. Er ging hinaus in den Flur, die Tür leise ins Schloss gleiten lassend. Der Teppichboden dämpfte seine Schritte, doch in seinem Inneren dröhnte sie wie Hammerschläger. Er atmete zu schnell, der Korridor verschwamm vor seinen Augen. Vor der Tür zur Toilette blieb er stehen. Ein tiefer Atemzug. Noch einer. Er drückte die Klinke hinunter, trat ein, ließ den Rucksack vor der Schulter gleiten. Die Tür fiel ins Schloss. Und mit ihr brach die Fassade. Augenblicklich war es still. Eine Stille, die nicht beruhigte, sondern drückte, als hätte der Raum all die Geräusche verschluckt und ihn allein gelassen mit dem, was in seinem Inneren tobte. Carlo lehnte den Rücken gegen die kalten Fliesen, sein Rucksack rutschte auf der Schulter und schlug dumpf auf den Boden. Seine Brust zog sich zusammen, als wäre dort ein eiserner Ring, der sich enger und enger schloss. Er riss den Mund auf, rang nach Luft, aber jeder Atemzug war kurz, stoßweise, zu schnell. Je mehr er versuchte, umso weniger schien er Sauerstoff zu bekommen. Sein Herz hämmerte so laut, dass er es in den Schläfen spürte. Ein Schwindel stieg auf, die Umrisse des Raumes verschwammen. Der Spiegel über dem Waschbecken war nur ein heller Fleck, die grauen Fliesen ein verwischtes Muster. Schweiß rann ihm über den Nacken, klebte das Shirt an seine Haut. Nicht hier, nicht jetzt, niemand darf das sehen. Er krallte die Hände in den Stoff seiner Jeans, kratzte sich fast durch den Stoff, nur um sich zu spüren. Aber das Zittern seiner Finger machte es schlimmer. Sein Körper gehorchte nicht. Er war nur noch ein pulsierendes Chaos aus Herzrasen, flacher Atmung und dem Gefühl, gleich umzukippen. »Basta, basta«, flüsterte er heiser, aber die Worte verhallten, hilflos. Vor seinem inneren Auge blitzten Bilder auf, wahllos schneidend. Jens hinter der Glasscheibe, wie er aufmunternd nickte. Seine Mutter, die ihm als Kind vorsang. Sein Vater, der sagte, dass der Name Vega immer für Stärke stehen müsse. Alles durcheinander. Stimmen, Erinnerungen, Erwartungen. Er schlug die Hände vors Gesicht, als könnte er die Welt damit aussperren. Doch im Dunkel, hinter den Lidern, wurde es nicht besser. Seine Kehle zog sich enger zusammen. Jeder Atemzug kratzte, als würde er durch einen Strohhalm pressen. Dann ein Fragment, eine Stimme, weich, warm.
Cuando no puedes respirar, cante muy bajito.
Wenn du nicht atmen kannst, sing leise. Seine Mutter. Wie oft hatte sie das gesagt, wenn er als Kind mit Tränen im Hals vor einem Auftritt stand? Er sah sie vor sich, auf der Bettkante, eine Hand auf seiner Schulter, während draußen schon Gäste warteten. Ihre Stimme hatte ihn damals getragen. Carlo riss die Hände vom Gesicht, stützte sie auf den Boden. Der Fliesenboden war kalt, hart, ein Anker. Mit zitternden Lippen flüsterte er die Worte, die ihm gerade durch den Kopf hallten. Es war kein Singen, es war ein gebrochenes Murmeln. Doch es war Klang. Es war ein Stück Kontrolle. Er griff fahrig nach dem Rucksack, zog den Reißverschluss auf. Die Hände zitterten so sehr, dass er fast nicht traf. Endlich bekam er sein Handy heraus. Ein paar unsichere Wischbewegungen, dann tauchte das vertraute Symbol der Mediathek auf. Dort lag es. Das Video, das seine Mutter ihm vor Monaten geschickt hatte. Das Bild sprang an. Ihre Stimme, gedämpft durch den kleinen Lautsprecher, aber so vertraut, dass es schmerzte. 1, 2, 3, ausatmen. Noch einmal, Carino, ruhig. Carlo schloss die Augen, versuchte, ihren Rhythmus zu folgen. Beim ersten Mal stolperte er, sog zu hastig Luft ein, hustete fast. Doch er zwang sich, es erneut zu versuchen. Wieder und wieder. 1, 2, 3, ausatmen. Sein Brustkorb drehte sich, nicht mehr weit, aber gleichmäßiger. Das Zittern in den Händen ließ nicht sofort nach, aber es wurde erträglicher. Tränen liefen über seine Wangen, brannten heiß und diesmal ließ er sie einfach laufen. Kein Verstecken, keine Maske, nur er und die Stimme seiner Mutter. Minuten vergingen. Der Druck in der Brust löste sich ein kleines Stück. Das Rasen seines Herzens blieb, doch es schlug nicht mehr so schmerzhaft gegen die Rippen. Sein Atem wurde tiefer, weicher. Er legte die Stirn an die Wand, spürte die Kälte der Fliesen, die ihn zurück in den Moment holte. Langsam kam er wieder zu sich. Nicht als Sieger, aber er war noch da. Sein Blick fiel auf den Spiegel. Mit müden Schritten erhob er sich, stützte die Hände auf den Waschbeckenrand. Das Bild darin war erschreckend. Blass, Augen gerötet, Lippen spröde. Ein Fremder und doch er selbst. Nadie puede ver esto. Niemand darf das sehen. Er drehte das Wasser auf, spritzte sich das Gesicht nass. Das kalte Wasser brannte wie Nadelstiche, ließ die Tränen versickern. Dann griff er nach einem Papierhandtuch, trocknete sich ab, übte ein Lächeln. Erst schwach, dann fester, nicht echt, aber überzeugend. Er sah in den Spiegel, bis er den Mann erkannte, den die anderen erwarteten. Carlo Vega, kontrolliert, charmant, stark. Nur er wusste, wie brüchig dieses Bild war. Er schulterte den Rucksack, atmete noch einmal tief durch und verließ den Raum. So, als sei nichts geschehen. Der Flur roch nach abgestandenem Kaffee und Staub. Das Summen der Neonröhren war das Einzige, was Carlo hörte, als er die Studiotür wieder erreichte. Sein Herz schlug immer noch schnell, der Nachhall der Panik vibrierte in seinen Muskeln. Doch sein Gesicht war ruhig, die Bewegungen kontrolliert. Ein Schauspiel, das er jahrelang perfektioniert hatte. Er drückte die Klinke hinunter. Drinnen verstummte das Gespräch, als er eintrat. Jens sah auf, ein fragender Blick, den Carlo mit einem Lächeln beantwortete. »Alles okay?« »Ja«, sagte Carlo so beiläufig, als hätte er nur kurz einen Schluck Wasser gebraucht. »Bin bereit.« Er stellte seinen Rucksack an die Seite, schob die Schultern zurück und trat wieder in die Kabine. Glas zwischen ihm und den anderen, ein kleiner Käfig, der ihn diesmal nicht bedrohte, sondern schützte. Hier konnte er die Maske aufsetzen, die von allen erwartet wurde. Jens Stimme kam über die Kopfhörer, warm und konzentriert. »Okay, Carlo, einfach nur eine Demo. Sing, wie du dich fühlst, wir nehmen alles auf.«
Carlo unterdrückte ein bitteres Lächeln. Die Musik setzte ein. Klavier, ein pulsierender Beat. Carlo schloss die Augen, ließ die ersten Worte kommen.
I've been hiding in the silence of my skin. Built my wall so high no one could get in. But every glance from you, a spark I can't.
Seine Stimme klang klarer, fester als er erwartet hatte. Er hörte sie im Kopfhörer, vibrierend voller Tiefe. Niemand hätte geahnt, dass seine Hände zitterten, verborgen hinter dem Mikrofonständer. Er sang sich weiter hinein. Jede Zeile ein kleines Bekenntnis, jede Note wie ein Mantel, der ihn gegen die Kälte seiner Angst schützte. Alle Augen waren auf ihn gerichtet. Dann setzte der Refrain ein. Die spanischen Worte rollten über seine Lippen wie Feuer, roh und ungezähmt. Der Raum vibrierte, auch wenn nur das halbleise Playback lief. Carlo öffnete die Augen und in dem Glas spiegelte sich nicht der erschöpfte Junge, der eben noch auf der Toilette geweint hatte, sondern der Künstler, der alles verkörperte, was dieser Song sein sollte. Leidenschaft, Hingabe, Flammen. Der letzte Ton verklang. Carlo hielt den Atem an. Stille. Dann brach sie. Applaus, Rufe, Jens Stimme, lauter als sonst. Das ist es, genau so, das ist der Song. Carlo nickte, nahm die Kopfhörer ab. Ein kontrolliertes Lächeln, charmant, gelassen. Niemand sah, dass seine Knie weich waren, dass sein Brustkorb noch immer zitterte. Niemand ahnte, wie viel es ihn gekostet hatte. Er trat aus der Kabine, verbeugte sich leicht, nahm den Applaus entgegen. Er hatte es geschafft. Das Summen der Geräte erfüllte den Raum, während Jens sich mit flinken Bewegungen durch die Spuren klickte. Jeder Tastendruck auf seiner Tastatur klang wie ein kleiner Siegessong. Die anderen packten bereits ihre Sachen, gähnten, streckten sich. Der Himmel draußen war inzwischen hell. Ein matter Streifen rosa legte sich über die Dächer. »Leute, ich sag euch was«, murmelte Jens schließlich, ohne den Blick vom Bildschirm zu nehmen. »Das ist nicht nur eine Demo, das klingt wie ein fertiger Song. So, wie er ist, könnte er morgen im Radio laufen.« Die Assistentin lachte leise, beinahe ungläubig. »Ernsthaft? Wir haben das doch in einer Nacht zusammengezimmert.« Jens hob kurz den Kopf, sein Blick wanderte zu Carlo. »Ich meine es ernst. Wenn du wüsstest, wie selten sowas passiert. Manchmal hat man einfach diesen Moment. Und der war heute Nacht.« Carlo stand mit verschränkten Armen an der Wand, das Gesicht von seinem Lächeln überzogen, das fast lässig wirkte. Niemand sah die Müdigkeit, die wie Blei in seinen Gliedern hing. Niemand hörte das Echo der Panik, die noch immer unter seiner Haut vibrierte. »Das freut mich«, sagte er ruhig. Dann beugte er sich vor, der Schatten eines Grinsens auf den Lippen. »Aber mach dir keine Sorgen, Jens. Das waren vielleicht 50%. Meine 100% hast du noch nicht gehört.« Ein überraschender Laut ging durch die Runde. Jens hob die Augenbrauen, lachte leise, fast ehrfürchtig. »Wenn das hier 50% sind, Carlo, dann will ich gar nicht wissen, was deine 100 anrichten.« Carlo erwiderte nichts, nickte nur, selbstbewusst, souverän, die perfekte Maske. Kurze Zeit später verließen sie das Studio. Die Tür fiel hinter ihnen ins Schloss, die Luft draußen war kühl und frisch, roch nach feuchtem Asphalt. Vögel zwitscherten, als hätte die Welt keine Ahnung davon, dass sie gerade Zeugen eines möglichen Hits geworden war. Das Taxi wartete am Straßenrand. Die Rückbank mit verblichenem Kunstleder, der Fahrer ein älterer Mann, der nur stumm nickte, als sie einstiegen. Carlo ließ sich in die Ecke sinken, der Rucksack zwischen seinen Füßen, die Lider halb geschlossen. Die Straßen glitten an ihm vorbei wie ein verschwommener Film. Bäckereien, die gerade öffneten, Jogger, die durch den Morgennebel liefen. All das wirkte fremd, als gehörte es zu einer anderen Welt. In seinem Kopf drehte sich ein Gedanke, leise, fast wie ein Flüstern. Nach diesem ESC-Projekt mache ich eine Pause. Einen langen Urlaub, keine Auftritte, keine Nächte im Studio. Einfach abschalten. Am Strand sitzen oder durch die Berge laufen. Glücklich sein, ohne Musik. Er erschrak beinahe über diesen Gedanken, aber er ließ ihn stehen. Der Taxifahrer drehte das Radio leiser, als wäre es nur Hintergrund. Ein bekanntes Intro erklang, gefolgt von der unverkennbaren Stimme, die Carlo sofort in die Brust traf. Waking in the rubble, walking over glass. Conchita, rise like a phoenix. Carlo öffnete die Augen, sah aus dem Fenster. Der Himmel leuchtete inzwischen in einem feurigen Orange, als würde die Welt selbst in Flammen stehen. Er lauschte den Worten, die ihn als Kind schon einmal berührt hatten, die damals einen Traum weckten. Jetzt im Morgengrauen fühlte es sich an wie ein Zeichen. Er schloss die Augen wieder, ließ die Musik in sich sinken. Zwischen Müdigkeit, Schmerz und einer Flamme, die trotz allem noch brannte.